Herzlich willkommen zu Wave the Money, dem Podcast rund um Kapitalanlagen, Erfolgsmindset und deine finanzielle Freiheit. Schön, dass du hier bist. Ja, Mirjam, ich bin total happy, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben zu einem hoffentlich spannenden Austausch über das Thema Steuern.
Ja, ich freue mich auch total.
Wir hatten ja schon so ein bisschen ein Vorgespräch und haben ja überlegt, was zumindest Leute, die mit mir arbeiten, immer sehr interessiert, sind so ein paar grundlegende steuerliche Aspekte in Richtung Kapitalanlagen. Denn da ist das ja schon so, dass die unterschiedlichen Assetklassen komplett anders behandelt werden. Das macht ja einen Unterschied, ob ich eine Immobilie kaufe, diese selbst nutze oder vermiete, oder ob ich Aktien oder ETFs habe.
Ja.
Wenn wir vielleicht mal, lass uns mal mit dem Depot anfangen. Wenn ich ein Depot habe und leg mir da ETFs oder Aktien rein, was würdest du denn jemandem, der bei Null anfängt, eigentlich raten? Was sind die wichtigsten Aspekte, worauf man da steuerlich achten muss?
Okay, also wenn jemand bei Null anfängt, dann bedeutet das ja, so wenn ich es richtig verstanden habe, jemand hat noch nichts aufgebaut in dem Bezug. Und die Frage ist natürlich, mit welchem Budget gehe ich da rein? Fange ich wirklich bei Null an und mache mir einen monatlichen Sparplan, oder habe ich schon einen gewissen Betrag vorhanden und überlege jetzt beispielsweise, viele fragen mich ja, wo soll ich das steuerlich ansiedeln? Ne? Soll ich das im Privaten machen? Soll ich dafür vielleicht eine vermögensverwaltende GmbH gründen oder irgendwelche anderen Rechtsformen? Was mache ich denn jetzt damit? Und an der Stelle finde ich es ganz, ganz wichtig, mal zu sagen, das ist ein bisschen die falsche Frage, beziehungsweise sie geht nicht weit genug, sondern die Frage, die man sich viel eher oder der man sich viel eher widmen sollte, ist, was ist denn eigentlich meine Anlagestrategie? Weil es macht zum einen einen riesen Unterschied, ob ich von ETFs spreche oder von Aktiendirektinvestments, steuerlich gesehen, ja. Und zum anderen macht es aber auch einen riesen Unterschied, ob ich davon spreche, einfach was anzusparen, ich sag mal so Dividendenstrategie oder einfach Dinge anzuhäufen, ohne sie wieder zu verkaufen, oder ob ich mich damit beschäftige, regelmäßig zum Beispiel Rebalancing zu betreiben, regelmäßig mal was zu verkaufen, weil das beinhaltet natürlich, dass die steuerlichen Folgen von so einer Transaktion ganz anderen sind und zu ganz anderen Empfehlungen auch für irgendeine Rechtsform führen. Und das muss man erstmal wissen, wie möchte ich eigentlich mein Geld anlegen?
Ja, siehst du, da geht es nämlich schon mal los. Also nicht aus dem Bauchgefühl heraus starten, sondern man braucht irgendwie schon eine Strategie. Das heißt, wir können das ja im Grunde in zwei Gruppen teilen. Der eine Part, der jetzt sich was anspart und noch nicht oder auch vielleicht ein kleines Vermögen hat oder was geerbt hat, aber sich noch nicht in Sphären bewegt, wo es sich lohnt, über irgendwelche Rechtsformen nachzudenken, der also das in die private Sphäre verlagert. Da ist ja im Grunde immer so die Unterscheidung, gehst du auf so eine Buy-and-Hold-Strategie, also setzt auch nicht auf Dividenden, sondern kaufst einfach Aktien, hast mal hier und da natürlich eine Dividendenausschüttung, hältst die aber lange, sodass du die Steuer ja aktuell noch bis ans Ende, bis zur Realisierung des Verkaufserlöses verlagern kannst, versus man kauft und verkauft da so ein bisschen aktiver. Wie ist das denn unterschiedlich steuerlich aus deiner Sicht zu behandeln?
Nein, wir haben ja im Moment die Situation, dass wir diese Vorabpauschale eingeführt bekommen haben. Je nachdem, wie unser Zinssatz ist, wird natürlich auch da, auch wenn man die Sachen hält, schon vorab ein kleines bisschen besteuert.
Also bei
aber
ETFs
trotzdem,
jetzt, ne? Das
genau,
meinst
du. Bei Fonds, genau. Ansonsten ist das aber aus meiner Sicht jetzt gar keine große steuerliche Entscheidungsfrage. Ich muss halt wissen, okay, wenn ich es innerhalb von Deutschland mache, dann habe ich bestimmte Bequemlichkeiten, dann habe ich meine schöne Steuerbescheinigung, die kann ich schön abschreiben in meiner Einkommensteuererklärung, alles fein. Wenn ich es im Ausland mache, dann habe ich vielleicht nicht sofort den Kapitalertragssteuerabzug auf Dividenden zum Beispiel, was auch fein sein kann, aber ich habe natürlich viel mehr Erklärungsaufwand und da fängt es auch schon an. Also beispielsweise machen wir ja auch für andere Steuerbüros Anlagen-Cup von Brokern wie Interactive Brokers und so weiter, weil die gar nicht wissen, wie sie ein solches Statement, solche Kontoauszüge überhaupt in die Anlage-Cup bringen, was muss man da überhaupt eintragen und so weiter. Und das ist so advanced, dass man da schon wieder damit rechnen muss, dass man einfach mehr Kosten hat, ne? Wenn man sich für ausländische Broker entscheidet.
Das finde ich ein super spannendes Beispiel, weil Interactive Broker ist ja durchaus eine beliebte Plattform. Also da kann man ja auch sehr professionell agieren, die den Vorteil hat, sozusagen, was nochmal zusammenfassen, dass du nicht direkt nach der Realisierung deines Verkaufserlöses oder deiner Dividende die Steuern abführst, weil es nicht automatisch passiert, weil eben der Sitz im Ausland ist. Deutsche Banken ziehen ja sofort die 25% Kapitalertragssteuer plus dann eben Soli ab. Aber der Nachteil ist, dass du den Verwaltungsaufwand hast, das dann am Ende des Jahres oder nach Abschluss des Jahres alles in die Besteuerung zu überführen. Das muss man auch mal bei der Entscheidung, finde ich, der Brokerwahl mit berücksichtigen. Und wer es da bequemer haben will, der ist da einfach bei einem deutschen Broker besser aufgehoben, wo das dann automatisch passiert.
Wobei ich hier auch direkt mal noch einhaken will, es geht jetzt vielleicht auf ein anderes Thema über, aber das, was für Privatanleger, also im privaten Bereich, Interactive Brokers beispielsweise kompliziert macht zum Eintragen in die Steuererklärung, haben wir beispielsweise auf GmbH-Ebene oder auf Kapitalgesellschaft-Ebene bei Stiftungen und Ähnlichem, haben wir eine andere Situation. Da ist es ganz oft so, dass deutsche Institute eine sehr komplizierte Art und Weise haben, wie sie ihre Erträge aufstellen, wie man die dann verbuchen kann oder welche Hindernisse man auch hat in der Buchhaltung, um korrekt dann das abzubilden, was die liefern, während dort zum Beispiel Interactive Brokers und alle, die auf dieser Plattform arbeiten, eine ganz wunderbare Art und Weise haben, wie man innerhalb einer GmbH beispielsweise das dann in die Steuererklärung bekommt, wenn man sich damit auskennt, das lesen kann. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Widerspruch, ne? Man ist vielleicht von privat gewöhnt, okay, ich bin bequem, ich halte mich an die deutschen Institute, ich tue vielleicht auch meinem Steuerberater einen Gefallen, indem ich bei irgendeiner renommierten deutschen Bank oder auch einem deutschen Kapitalanleger irgendwo unter Vertrag bin. Und am Ende wundere ich mich, weil der Jahresabschluss so teuer ist, weil da ein wahnsinniger Aufwand betrieben werden muss, um das einzubuchen. Das sind
Ja, das ist
zwei sich
spannend.
widersprechende Sachen so ein
Ja,
bisschen, ne?
ich hab mein GmbH-Depot auch bei Interactive. Also ich kann das nachvollziehen, was du gerade sagst. Das macht das Ganze eben immer so kompliziert. Mein Rat ist im Grunde für so einen einfachen Privatanleger, der vielleicht auch noch im Sparerfreibetrag ist oder wirklich da nur die Dividenden, kleine Dividenden übers Jahr bekommt und die Verkäufe erst für später im großen Plan, weil er Buy and Hold betreibt. Da macht dann in meiner Sicht meistens so eine deutsche Broker-Geschichte Sinn, weil der sich damit dann einfach nicht drum kümmern muss. Und wie du schon sagst, man kann das dann unter Umständen nicht alleine, muss wieder einen Steuerberater dafür beauftragen. Das kostet ja dann auch wieder Geld in dem Fall. Okay, die andere Sphäre war ja jemand, der schon größeres Vermögen hat oder das weiß, dass das demnächst eintrifft durch ein Erbe oder durch, weiß ich, vielleicht einen Praxisverkauf oder ähnliches, der sich dann Gedanken machen darf über die Rechtsform, in der er möglicherweise investiert. Da gibt's ja allerlei, was da immer so auch durch Social Media uns eingespielt wird, vermögensverwaltende GmbH, Stiftung. Ich habe öfter auch schon was von Genossenschaften gehört.
Richtig, ja,
Ja,
genau.
vielleicht kannst du das ja mal so ein bisschen einordnen.
Einordnen, okay. Auch hier ist natürlich immer die Frage, was soll mit dem Geld passieren? Und soll das für mich alleine sein? Also für die Person alleine? Soll das für die Familie sein? Soll das verbraucht werden im Lebensalter der Person? Oder habe ich einen Teil übrig, den ich meiner Familie zur Verfügung stellen möchte, den ich absichern möchte gegen Zugriff von Dritten, den ich steuergünstig, also ohne Beteiligung vom Finanzamt an meine Kinder zum Beispiel weitergeben möchte und so weiter. Und das ist natürlich auch wieder bei jedem ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel bei einer vermögensverwaltenden GmbH die Situation, ich habe sie super schnell gegründet, das ist alles easy, viele Steuerberater kennen sich mit GmbHs aus. Ich habe Mittel und Wege mittlerweile da ganz gut, die Depots drin zu verbuchen. Da kennen sich auch einige mit aus. Aber wenn es dann an das Thema geht, ich möchte jemand anders aus meiner Familie da noch mit dazu holen, habe ich ja immer Anteilsübertragungen. Und dann muss ich den ganzen GmbH-Anteil bewerten, nach verschiedenen Bewertungsmethoden natürlich, aber es kommt trotzdem bei mehrfach sechsstelligen oder siebenstelligen oder noch weitergehenden Depots ein signifikanter Wert raus, der die Schenkungssteuerfreibeträge sprengt. Und dann habe ich natürlich diese Rechtsform nicht mehr als Vorteil, sondern die wird mir so ein bisschen zum Nachteil, weil die wie so ein Dinosaurier ist, der sich nicht gut bewegen lässt. Und wenn ich aber sage, ich bin die einzige Person, die da profitieren soll, dann mache ich mir einfach mein Leben lang daraus einmal, zweimal im Jahr meine Gewinnausschüttung, mache das im Zeitverlauf leer. Es muss kein anderer davon damit beteiligt werden. Und dann ist das wieder easy. Also auch hier, es kommt immer auf die Zielsetzung an.
Also Beratung immer wichtig. Aber steuerlich, das ist ja eigentlich das Schöne, weswegen es viele machen, ist ja in der vermögensverwaltenden GmbH erstmal während der Anlagedauer der Steuersatz auf Kauf und Verkauf niedriger. Das ist ja im Grunde der Kern, warum die Menschen sich oft dafür entscheiden, ne?
Ja, und auch da ist es interessant, ich muss das dann auch wirklich nutzen, ne? Wenn ich jetzt da eine Buy-and-Hold-Strategie mache. Und viele wissen beispielsweise nicht, dass in der GmbH, okay, ich habe natürlich den Vorteil, ich habe ein bisschen Betriebsausgabenabzug auf meine Kosten, auf meine Gebühren, auf Fachliteratur, auf Fortbildungen und so weiter. Aber ich habe auch natürlich ungefähr 30% Steuersatz auf meine Dividenden. So, und das ist teurer als im Privatvermögen.
Ja.
Und danach habe ich immer noch die Situation, dass ich es wieder rausholen muss. Das heißt, je nachdem kann es auch sein, dass sich das nicht unbedingt rechnet.
Ja,
wenn
das
ich
sind
aber
so
sage, ich
aktivere Strategien, ne?
Gehe, ne,
Genau.
in die Aktivität rein. Und viele verwechseln das auch. Also viele, denen ich das dann erzähle, die sagen, oh Gott, ich will aber kein Trader sein. Ja, was verstehst du denn unter Trader? Dich jeden Tag da hinsetzen und handeln? Nein, also so, das ist noch nicht mal nötig aus meiner Sicht, um eine GmbH in der Form richtig auszunutzen, sondern es müssen einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit, und das
Genau.
reicht auch manchmal, wenn das nur einmal im Monat ist, das, was du sagst, diese Käufe und Verkäufe einfach stattfinden, Gewinne müssen realisiert werden, die haben fast keinen Steuerabzug, das heißt, sie stehen fast vollständig für neue Investitionen zur Verfügung,
Genau.
die dann wieder zu neuer Rendite führen können, und so wächst einfach das Vermögen schneller.
So kann man sich aber den Zinseszins gut nutzen. Und klar, wenn ich es dann rausziehe aus der GmbH, dann ist es natürlich nochmal zu versteuern. Aber die Idee ist ja, dass ich den Zinseszins nutze während der Anlagephase und da dann einfach mehr Rendite mache.
Du
Okay,
kriegst einfach schneller Geld zusammen.
Genau. Würdest du denn sagen, jetzt haben wir so viel über Börse gesprochen, dass ein Invest zum Beispiel in Immobilie, die ja auch steuerlich im Moment noch deutlich begünstigt ist im Vergleich zu einer Aktienanlage, wenn wir mal so Rechtsform außen vor lassen, würdest du denn sagen, steuerlich gesehen macht eigentlich eine Immobilie viel mehr Sinn, als das Geld irgendwie an der Börse zu investieren?
Ach, das, ich finde den Vergleich an der Stelle unfair, weil eine Person in der Regel nicht gleichermaßen gut sich mit Immobilieninvestments und mit Aktieninvestments beispielsweise auskennt. Ne? Viele haben ja eine Affinität zu einem oder zu anderem, und dementsprechend fit sind sie vielleicht auch darin, wie können sie das Investment erfolgreich machen. Also viele Immobilieninvestoren, die leben so sehr in dieser Immobilienwelt, die wissen ganz genau, was sie machen können, die wissen ganz genau, was sie sanieren können, wie sie Mieterhöhungen erreichen, wie sie mit ihren Mietern umgehen, wie sie tolle neue Objekte finden und so weiter. Und das gleiche Wissen, um das zu vergleichen, bräuchten sie ja auf dem Kapitalmarkt ebenso. Ne? Und
Ja, es sind
steuerlich,
auch ganz
um nochmal.
andere Assetklassen, du hast eine ganz andere Flexibilität, du
Ja.
hast ganz andere rechtliche Konstrukte, ganz andere Nebenkosten. Also ich finde auch, man kann
Ja.
das nicht wirklich vergleichen, aber vielleicht setze ich den Impuls nochmal anders. Also ich meine, ich finde es ja schon irgendwie erstaunlich, vielleicht hast du da eine Idee oder einen Impuls, dass der Gesetzgeber, der Steuergesetzgeber, eine Assetklasse wie Immobilien, die ich als Kapitalanlage halte, ganz anders behandelt, als wenn ich jetzt die gleiche Summe an der Börse investieren würde.
Ja.
Formulieren wir es vielleicht mal so rum, weil dann heben
Ja.
wir es mal von der persönlichen
Ja.
Expertise ab.
Ja.
Das finde ich, wenn man sich
Ja.
das mal so vor Augen führt, doch schon überraschend. Das eine ist bis hin zu steuerfrei, wenn ich die richtigen Weichen beim Immobilieninvest stelle, also entweder
Ja.
selbst nutze oder ausreichend lange halte. Und das andere wird eben mit Kapitalertragssteuer plus gegebenenfalls Soli versteuert. Wie schätzt du das denn ein? Und ich habe auch schon oft gehört, dass das wahrscheinlich irgendwann auch gekippt wird, dass da schon Pläne in den Schubladen liegen, das eventuell noch mal zu verändern mit der Steuerfreiheit bei Immobilien.
Ja, es gibt für alles Pläne, aber du erinnerst dich vielleicht noch an Zeiten, wo auch Aktieninvestments nach einem Jahr
Ja, ja.
haltefriststeuerfrei waren. Das gab es ja auch
Genau.
mal. Und
Das
man hat
gab
die
es
ja
mal nach einer
einfach aus.
Haltedauer, wenn die Spekulationsfrist, die sogenannte, vorbei
Ja,
war. Genau.
das ist ja bei Immobilien das Gleiche mit der Spekulation. Ne? Die ist dann ein bisschen länger. Aber das hat man ja aus politischen Steuerungsgründen einfach verändert. Und da muss man einfach wissen, Steuern waren schon immer ein Instrument, wo die Politik geflickt hat, was will sie denn gerade erreichen, was will sie gerade steuern. Das hat nicht unbedingt was mit Vernunft zu tun oder mit rationalen Gründen, die wir da jetzt auflegen können. Aber es ist Fakt, Immobilieninvestments werden vom Staat gefördert. Der Staat beteiligt sich insofern am Vermögensaufbau der Immobilie, als dass er beispielsweise ja auch die Fremdfinanzierungszinsen steuerlich zum Abzug zulässt. Er lässt es zu, dass diese Sanierungskosten, die ja faktisch, wenn man es mal sich vor Augen führt, dazu führen, dass die Immobilie sowieso mehr wert wird, die aber trotzdem steuerlich abgesetzt werden dürfen. Also es hat eigentlich einen Doppeleffekt. Und natürlich ist im Bereich Immobilien der Staat auch auf die Investoren angewiesen, weil er es nicht schafft. Du siehst es ja selbst, wie es jetzt gerade schon wieder nicht geklappt hat, dass der Staat seinen Auftrag erfüllt hat, den Wohnungsbau entsprechend zu beschleunigen. Das hat ja, ist ja komplett in die Hose gegangen. Und wenn die Privatinvestoren nicht wären, dann wäre das ein Problem. Das heißt, an dieser Stelle weiß auch unsere Regierung ganz genau, sollte sie an diesem Punkt, den du erwähnt hast, ne, Steuerfreiheit beispielsweise nach 10 Jahren, oder anderen Möglichkeiten, wie man Dinge beim Immobilieninvestment absetzt, sollte sie daran was verändern zum Negativen, hat das eine sehr, sehr, sehr große Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Deswegen in jedem Koalitionsvertrag, in dem das drinsteht, denke ich mir so,
Es
komm,
wird nicht so heiß
also,
gegessen, wie
ne,
gekocht, ne?
kommt wahrscheinlich sowieso nicht, also muss sehr, sehr viel passieren, genau wie mit diesem Thema Lastenausgleich und so weiter, was ab und zu mal da rumschwirrt. Das können die sich gar nicht leisten, ja, die Gesellschaft derart zu verprellen und dafür zu sorgen, dass Situationen noch prekärer werden, als sie es jetzt schon sind. Ja, und natürlich ist es schade, dass die Aktieninvestments in so einem schlechten Licht dastehen, weil faktisch sind es ja auch einfach korrekte, richtige Unternehmen, an denen man sich beteiligt, redliche Unternehmen. Und warum soll ein Investment in diese Unternehmen falsch sein oder nicht gefördert werden sollen? Das ist ja, also erschließt sich mir jetzt nicht, warum man da zum Beispiel nur den Sparerpauschbetrag hat, ne, zum Absetzen, während man bei Immobilieninvestments die komplette Fremdfinanzierung absetzen kann. Das ist eine Ungleichbehandlung. Da kann man sich nur wünschen, dass die Lobby derer, die das Ganze ja positiv bespricht, einfach noch deutlicher wird und noch mehr gehört wird.
Ja, das darf man immer auch nicht vergessen. Und ich auch, du bist ja da Miteigentümer im Grunde von einer Aktiengesellschaft. Und das hat ja auch gesellschaftliche Auswirkungen, ne? Also die Nachfrage nach bestimmten Aktien eines Unternehmens oder auch die geringere Nachfrage hat ja Auswirkungen auf das Unternehmen und damit auch große gesellschaftliche Auswirkungen. Das macht ja auch, also es ist ja auch schon so eine Mindset-Sache eigentlich, sich vielleicht als Mitglied der Gesellschaft an der Wirtschaftsleistung der Gesellschaft zu beteiligen und auch an die positive Wirtschaftsentwicklung des Landes zu glauben. Ja, das sind ja alles Komponenten, die damit verbunden sind, wenn man in Aktien investiert.
Ja, oder du kannst noch weiter gehen. Es gibt ja ganz viele Konzerne, die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben in Form von Aktien und auch in Form von anderen Dingen. Da wird das natürlich schon eher gelebt. Aber auch da, es gibt natürlich bestimmte Freibeträge, wo die Mitarbeiter, sagen wir mal, Zusatzaktien bekommen können, ohne dass sie besteuert werden. Aber die sind gar nicht so groß. Also das ist, finde ich, schon ein bisschen schade. Das ist ja auch oft eine Rente, die sich aufbauen. Also ich komme ja auch aus einem DAX-Konzern, der das praktiziert hat, wo die Leute wirklich im Alter sagen, hey, ich habe hier meine Mitarbeiteraktien und davon lebe ich jetzt ein richtig, richtig gutes Leben. Das ist doch was Tolles. Das muss man doch fördern.
Absolut, weil das ist natürlich ein viel größerer Hebel für viele, wenn es gute Aktien sind, ein gutes Unternehmen, als eben diese anderen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge oder diese Gehaltsumwandlungsgeschichten oder so weiter. Da bist du damit Betriebsaktien oft, wenn es ein gutes Unternehmen ist, viel, viel besser dabei. Also ich habe auch so Teilnehmer bei mir, die arbeiten bei Microsoft zum Beispiel. Das ist natürlich toll, wenn du Microsoft-Mitarbeiteraktien bekommst, ne? Das sind schon schöne Beispiele. Mir fällt gerade noch eine Ungleichbehandlung ein, hatten wir vorhin schon ganz kurz, nämlich zwischen Fonds oder ETFs und Einzelaktien. Wenn ich jetzt beides als Buy and Hold betreibe, also sprich kaufen, liegen lassen, muss ich ja jetzt bei Fonds eine Vorabpauschale versteuern. Diese Regelung gibt es ja schon lange. Da finde ich aber auch mal mit aufräumen, in der Presse steht ja so ab 2024, das stimmt ja nicht. Diese Grundlage gibt es ja schon lange, sie kommt nur jetzt zum Tragen, weil sich das Zinsniveau geändert hat, ne? Wie siehst du denn da die Ungleichbehandlung und kommt sowas auch mal bei Aktien demnächst?
Ich glaube, diese Ungleichbehandlung liegt einfach an der Systematik, dass du als Fonds natürlich dich wiederum an Aktien beteiligst und darin finden ja durchaus Käufe und Verkäufe statt, um das Ganze an den Markt, an den Index und so weiter anzupassen. Und ja, man akzeptiert das nicht mehr als Hülle, als geschützte Hülle, sondern man sagt, okay, wenn dort Dinge realisiert werden, dann möchte man da dementsprechend das dann auch abbilden, ja, weil es eben etwas anderes ist, als wenn ich eine Aktie tatsächlich halte. Weil da haben wir ja die Situation, ich muss es auch erst versteuern, wenn ich wirklich den Gewinn realisiere und die Aktie verkaufe. Und sinngemäß findet das andere auf einer anderen Zwischenebene ja schon irgendwo statt. Also da verstehe ich das sogar halbwegs von der Systematik her. Ich bin sowieso ein Fan davon, zu sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? Ich liebe einfach Aktiendirektinvestments, weil ich mir dann natürlich meine Werte aussuchen kann, meine persönlichen Rosinen mir rauspicken kann oder die Unternehmen, von denen ich überzeugt bin. Ich bin von Indizes nicht unbedingt so überzeugt, weil nicht alle Unternehmen in diesem Index so sind, dass ich sie beispielsweise unterstützen möchte,
Ja.
ne, als Anleger. So, das heißt, ich bin sowieso mehr ein Fan dieser Direktinvestments und ich frage mich schon, warum so viele Leute sagen, ich traue mich das nicht oder es fühlt sich für mich schlechter an oder ich werde sowieso dann nicht den Markt schlagen oder wie auch immer es so schön heißt, ne? Hast du da eine Erklärung für?
Ja, ich finde es auch schade, weil mir machen in Direktinvestments auch Spaß. Also ich bin auch überwiegend in Einzelaktien investiert, ja. Ich habe auch mal hier und da so zwischendurch ein ETF, aber ich bin überwiegend in Einzelaktien investiert. Ich glaube, dass es ganz viel mit Ängsten und Unsicherheiten zusammenhängt, die eigentlich nicht sein müssten. Weißt du, das ist genau das Problem. Wir kommen unser ganzes Leben lang damit nicht in Berührung, bis wir uns selbst damit auseinandersetzen. Es ist kein Thema in der Schule. Es ist, wenn du Glück hast, ein Thema in deiner Familie. Ich kann nur sagen, bei den meisten, mit denen ich arbeite, ist das eben kein Thema. Oder da war man dann auch nicht erfolgreich. Dann versucht der Papa da was oder die Mama oder der Bruder und kauft dann irgend so eine schlechte Aktie und hat damit Verluste. Und das ist dann ein familiäres Trauma sozusagen. Also ich betrachte das immer wie so eine Blackbox. Es ist ja normal, dass Menschen, wenn sie sich das erste Mal mit welchem Thema auch immer beschäftigen, das kann auch das Thema Steuern sein oder Unternehmensgründung, Rechtsform, Wahl, dass das erstmal vielleicht eine gefühlte Hürde darstellt, dass man da Unsicherheiten oder Ängste hat, weil das einfach neu ist oder man sich das nicht sich damit nicht auskennt. Was aber schade ist, wenn Menschen daraus einen Schluss ziehen, dass es ein Thema ist, wo sie Angst haben müssten vor, wo sie Geld mit verlieren oder was sie nie lernen werden oder was irgendwie komplex ist. Du hast es einfach noch nicht angepackt. Und die Menschen haben ja in der Regel so viele Sachen schon gelernt. Ich meine, viele haben irgendwas studiert und haben plötzlich aber Ängste, in Aktien zu investieren. Und das kann ich dann leider nicht nachvollziehen. Dann finde ich, darf man sich einfach mal trauen, diese Blackbox zu öffnen, weil wenn man dann verstanden hat, warum die Dinge passieren, wie sie passieren, wenn man weiß, warum die Kurse steigen oder fallen oder woran ich erkenne, wann ich einsteige oder aussteige, dann ist es ja plötzlich gar nicht mehr schwierig, komplex, und dann macht das ja auch total viel Spaß, wenn man erstmal merkt, was das für ein Hebel für sich selbst und die Familie ist, ja. Dann ist es ja plötzlich was, was für viele Menschen wirklich zu einem ja, zu einem Hobby vielleicht sogar wird oder zu einem Thema, mit dem sie sich gerne beschäftigen. Und das darf es, das sollte es unbedingt werden. Also, Ich glaube, Steuern ist für viele ein ähnliches Thema, wo man auch so viel prokrastiniert, wo die Leute die
Ja, genau.
weiß ich, die Abgabe der Steuererklärung rauszögern und rauszögern und nochmal eine Verlängerung beantragen, wo ich immer denke, warum, wenn ich zum Beispiel weiß, ich kriege Geld wieder, dann gebe ich die doch am erstmöglichen Tag ab. Ja, ich möchte doch den Cashflow haben vom Finanzamt. Ich glaube, da sind sich die Themen bei vielen Leuten sehr, sehr ähnlich. Auch mit Steuern kommen wir ja nicht in Berührung, bis wir dann plötzlich unseren ersten Verdienst haben und vielleicht in die erste komplexere Sache mal passiert, dass wir sagen, jetzt gehen wir doch mal zum Steuerberater. Ist das so eine ähnliche Sache? Und da auch da, wenn du da die Blackbox öffnest, dann macht das plötzlich richtig Spaß, weil du siehst, welche Gestaltungsmöglichkeiten du hast, welchen Einfluss du nehmen kannst, wie du deine Steuerlast auch vielleicht senken kannst, ja?
Ja, wenn du an jemanden gerätst, der dir das erklären kann, dann macht das auf
Ja,
jeden Fall Spaß.
genau.
Ja.
Und ich glaube, so diese Fonds, dazu kommen die meisten Menschen, gerade so diese gemanagten Investmentfonds sind ja für viele, tun nicht so viel für viele Menschen, ne? Also die schlagen ja in der Regel eben nicht den Markt, aber es ist ja ein Grundstück mit 5% Ausgabeaufschlag, 2% Verwaltungsvergütung. Dann gibt es ja noch welche, die frecherweise auch eine erfolgsabhängige Vergütung nehmen. Ist klar, dass da natürlich nicht sehr viel bei rumkommt. Also ich mache mal das Beispiel, das erste Jahr von so einem Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag, 2% Verwaltungsvergütung sind 7%. Dann müsste der Fonds ja erstmal, weiß ich, 15% machen, um im historischen Vergleich so gut zu sein wie der MSCI World oder 16%, um ein bisschen besser zu sein. Und das schaffen die dann halt natürlich nicht. Ist auch logisch. Liegen ja meistens vergleichbare Werte drin. Aber da kommen die Leute dran, weil sie sich eben nicht an die Blackbox Geldanlage rantrauen. Dann gehen sie zu ihrer Bank oder ihrer Versicherung, haben dann oft ein schlechtes Bauchgefühl, machen es aber trotzdem, um überhaupt was gemacht zu haben und im Grunde das Thema erstmal vom Tisch zu haben, bis sie dann eigentlich merken, dass sie über die Jahre da nicht wirklich was aufbauen. Und dann fangen sie an nachzudenken. Und ETFs sind dann ja immerhin noch eine Möglichkeit, wo du gebührenarm, kostengünstig, flexibel einen Zugang zum Markt bekommen kannst, was ich schon sinnvoll finde für Leute, die sagen, ich will einfach jetzt mal anfangen und will ausprobieren. Und dann kann man aber, wenn man das mal gemacht hat, dann ein gutes Depot hat, die ersten ETFs hat sich auch gerne durchaus mal an Aktien rantrauen. Wobei ich da auch immer finde, da muss man dann sich auch immer ehrlich machen bei Aktieninvestments, aber das hattest du, denke ich, auch schon als Intention machen ja nur dann Sinn, wenn ich damit mehr Rendite mache als mit so einem ETF, weil ich gehe ja mit einer einzelnen Aktie irgendwie schon ein größeres Risiko ein. Ich habe mehr Arbeit damit und dann sollte ich damit schon mehr machen als zum Beispiel so ein MSCI World. Ja, es sei denn, ich betrachte das zum Beispiel aus der zum Beispiel Nachhaltigkeitsperspektive, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, die gleiche Rendite fände ich okay, aber ich will ganz konkret auswählen, was in mein Depot kommt und was nicht. Das ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt.
Beziehungsweise viele Unternehmen haben ja eine Historie, die stehen vielleicht gerade im Markt an einem anderen Punkt als der Index, aber das muss ja nicht parallel laufen. Das kann ja von der Entwicklung her auch zum späteren Zeitpunkt
Ja, voll.
Gewinne geben und so weiter und so fort, ne? Das
Genau.
muss man auch immer schauen. Und natürlich auch das Thema, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und sage, ich bin nicht nur der Buy-and-Hold-Typ, sondern ich arbeite mit dem Markt. Kann ich natürlich auch in jeglicher Marktlage, wenn ich die Kenntnis dazu habe, wenn ich mich habe schulen lassen, wenn ich dann ein entsprechendes Know-how vorhanden habe, wie ich das mache, kann ich ja verschiedene Marktsituationen auch ausnutzen. Und egal in welcher Marktsituation, daraus nach meinem Regelwerk beispielsweise Dinge in Rendite umzuwandeln.
Ja, absolut. Ich würde das auch dann nochmal
Sehr
ergänzen. Ich gerade
advanced halt.
meinte, diese Renditevergleiche, die muss man natürlich über einen längeren Zeitraum betrachten. Also es wäre jetzt unfair zu sagen, meine Aktie XY hat in den letzten 2 Monaten schlechter abgeschnitten als mein ETF. Da muss man schon mal rauszoomen und das vielleicht mal so über 3 Jahre betrachten. Aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt 3 Jahre konsequent mit meinen Einzelaktien oder meinem Aktiendepotanteil, was auch immer ich da mache, weniger Rendite machen als 8%, dann mache ich was falsch. Dann muss ich entweder meine Strategie verändern, ja, oder ich kann dann gleich sagen, dann kaufe ich so ein ETF, wenn ich nicht andere Gründe für Einzelaktien habe. Genau. Handeln finde ich auch einen spannenden Aspekt. Das kann man allerdings natürlich mit ETFs genauso machen. Ich mache es ja mit so einer Branchenrotation zum Beispiel. Da kannst du auch rotieren zwischen verschiedenen ETFs, kann man auch aktiver gestalten, aber da bist du natürlich dann auch in einem aktiveren Handel und nicht im reinen Buy and Hold. Also das ist auch eine spannende Sache. Da bieten nämlich ETFs auch nochmal andere Möglichkeiten als ein reines Buy and Hold, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt.
Es ist natürlich so, wenn wir jetzt nochmal auf den GmbH-Vergleich beispielsweise gehen, wenn jemand mehrere hunderttausend Euro in ETFs angelegt hat und sagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt den super tollen Steuersatz in der GmbH für mich nutzen, dann ist es ja sowieso so, dass bei ETFs nicht ganz so günstig auch bei den Verkäufen das ist wie bei den Aktiendirektinvestments. Und wenn ich wirklich nur derjenige bin, der auf Buy and Hold geht und vielleicht ein paar Dividenden kassiere, ist, wie gesagt, noch teurer ist.
Ja.
Das heißt, das muss man auch wirklich mal fairerweise sagen. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, eine vermögensverwaltende GmbH zu haben. Es ist aber trotzdem, um es nochmal einen Schritt weiter zu denken, wenn ich ein signifikantes Portfolio aufgebaut habe, was auch meiner Familie zur Verfügung stehen soll und was vielleicht auch geschützt werden soll vor dem Zugriff von Dritten. Und ob das jetzt der Staat ist, das Finanzamt oder auch andere, also weiß ich nicht, Kunden zum Beispiel, mit denen ich Streitigkeiten habe oder mir passiert irgendwas und ich habe irgendwo Schadenersatz, Ansprüche zu bedienen und so weiter, da möchte ich ja vielleicht auch eine Lösung haben, wie nicht gleich mein ganzes Vermögen damit den Bach runtergeht. Dann muss ich mich zwangsläufig damit beschäftigen, was gibt es denn noch für Rechtsformen? Dann hast du vorhin zwei genannt, nämlich die Genossenschaft und auch die Stiftung, die genau dafür wiederum ins Spiel kommen, auch wenn sie vielleicht im laufenden Betrieb steuerlich jetzt nicht so den Riesenvorteil bringen, wie wir jetzt eben festgestellt haben. Ne, also gerade bei diesen ETF-Buy-and-Hold-Sachen. Aber diese anderen Ziele, die damit erreicht werden wollen, die Absicherung und auch die quasi Weitergabe innerhalb der Familie, ohne dass das Finanzamt beteiligt ist und so weiter, da habe ich natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich etwas, oder diese beiden Rechtsformen sind etwas, womit sich leider nur wenige Steuerberater in Deutschland auskennen. Und die vielleicht auch noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen, weil viele der Meinung sind oder vielleicht einfach im Kopf so denken, das sind ja, die sind sehr teuer in der Errichtung oder auch im Unterhalt. Das ist eh nichts für mich. Das ist nur was für, weiß ich nicht, was für Multimillionäre, ne?
Ja, das ist ganz spannend, aber das zeigt wieder, es gibt eben für bestimmte Bereiche Fachexperten und Steuern und auch rechtliche Fragestellen gehört einfach definitiv dazu. Und da sehen wir auch wieder, da kannst du eben nicht unbedingt zu deinem Steuerberater um die Ecke gehen, vielleicht mal für so eine Ersteinschätzung. Aber da braucht man Leute, die regelmäßig mit diesen Konstrukten arbeiten, die regelmäßig Beratungsleistungen in diesem Bereich betreiben. Und nicht ein Steuerberater, der seinen Job fantastisch macht, aber der vielleicht ein, zweimal in seiner bisherigen Tätigkeit sich damit befasst hat. Der kann dann andere Sachen sicherlich sehr, sehr gut, wie wir schon gesagt haben. Das ist
Er hat
jetzt
sich wahrscheinlich noch
kein.
nie in seiner Tätigkeit mit
Ja, also,
Familienstiftung befasst,
ne?
ehrlich gesagt,
Also
weil
deswegen kann es ein
das sind Sachen,
hervorragender
die.
Steuerberater sein. Das ist jetzt immer, oder Steuerberaterin natürlich. Aber da lohnt es sich immer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sich umzuhören. Welches sind Steuerberaterinnen, Steuerberater, die damit wirklich ihren Arbeitsschwerpunkt betreiben? Ja, sehr gut. Das ist eigentlich ein ganz
Ja, und das ist natürlich so, wenn du jetzt
gutes
zu
Ding.
deinem Steuerberater um die Ecke gehst und fragst ihn nach einer Ersteinschätzung, so wie du es gerade gesagt hast, in 99,9% der Fälle wirst du abgewiegelt werden, wird gesagt werden, es lohnt sich nicht, was willst du damit, bleib mir weg davon, das ist doch nur Marketinggeschwätz oder sowas. Das liegt aber einfach daran, dass dieser Steuerberater oder dieses Steuerbüro eine sehr, sehr gute Arbeit leisten kann, was Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter angeht. Aber Steuergestaltung lernst du als normales Steuerbüro nicht. Und es gibt keine großartigen Seminare dazu. Selbst Seminare über Stiftungen und Ähnliches haben überhaupt gar nichts zum Gegenstand, wie du damit Steuern gestaltest. Das ist alles so ein bisschen Insiderwissen und Praxiswissen, was natürlich von denen weitergegeben wird, die sich damit beschäftigen.
Ja, also da glaube ich, haben wir beide den gleichen Ratschlag. Sucht euch jemanden, der das als Haupt, ja, Tätigkeitsfeld macht oder als Expertise hat, definitiv.
Ja, und gewöhne dich dran, dass du nicht einen Ansprechpartner, ich weiß, viele wünschen sich einen Ansprechpartner, der soll alles können. Ein Steuerbüro, das soll alles können, das soll alles machen, das soll die Buchhaltung toll machen, das soll die Steuererklärung toll machen, das soll alle Fragen der Steuergestaltung und Steuerminimierung und alles super toll beantworten. Gewöhne dich dran, dass es das einfach zu 99,9% nicht gibt und suche auch gar nicht erst nach einer Person, die das alles vereinheitlicht, weil erfahrungsgemäß ist es auch so, und das ist zum Beispiel bei uns auch so, ja, wir haben zwar auch einen Full-Service mit Buchhaltung, Jahresabschluss und so weiter, aber der ist so dermaßen ausgebucht, weil wir natürlich auch ne, einen enormen Zulauf haben. Du brauchst mehrere Ansprechpartner am besten, die das eine Thema super für dich abdecken und die aber auch für das andere Thema, da suchst du dir einen anderen Ansprechpartner, der dort Experte ist und der dir in dem Thema weiterhelfen kann. Und dann verbindest du das am besten oder lässt die beiden sich verbinden, wie auch immer. Und dann wirst du hinterher die optimale Lösung bekommen, aber eben nicht mit einem Ansprechpartner, sondern mit mehreren.
Ja, du, ich, I feel you, kann ich dir sagen. Bei mir kommt auch noch das internationale Thema hinzu, weil ich ja noch Spanien und Deutschland als Themenfelder habe. Ja. Das sowieso. Dann brauche ich hier jemanden in Spanien, der sich hier mit der spanischen Sphäre auskennt, der dann aber auch das deutsche Recht kennt, sich mit den Deutschen wieder zusammensetzt und so weiter. Also, das ist auch mein Daily Business sozusagen. Von daher. Aber es ist ja auch nicht schlecht. Dann kann man sich immer mehrere Meinungen einholen. Und ihr kommuniziert ja auch untereinander als Steuerberater, von daher.
Ja, du musst dir auch so vorstellen, wir sind ja nicht verfeindet, ne?
Nee,
überhaupt
genau,
nicht.
Arbeitet ja euch gegenseitig einfach zu.
Ja, und es ist auch so, also was ich gemerkt habe, Kollegen, die natürlich im Feld von Steuergestaltungen unsicher sind, wenig bis gar kein Know-how haben, die wollen natürlich selber das Feld gar nicht beackern, aber die sind endlos froh, wenn jemand anders herkommt und sagt, ich nehme mich dieses Themas an, ich stelle deinen Mandanten toll auf, ich kümmere mich darum, du bist nicht in der Haftung, du bist nicht dafür verantwortlich und im Anschluss kriegst du aber deinen Mandanten wieder zurück und darfst ihn behalten und es ist alles fein und es ist alles gesettelt und jeder hat seinen Vorteil daraus.
Ja, das
ist
eine
Win-Win-Situation.
Gute Quintessenz, dann lass uns das doch mal so weitergeben als Schlusswort vielleicht. Das ist doch eine ganz gute... Ein ganz guter Ratschlag, glaube ich. Also hört euch ein bisschen um und guckt, wer kann eigentlich was und holt euch da die Ratschläge, genau.
Sehr kombiniert gut. Und schaut, dass ihr quasi am Ende des Tages euren persönlichen Vorteil daraus zieht, indem ihr einfach die Vielfalt der Möglichkeiten euch erarbeitet.
Genau, und vielleicht auch noch so als Quintessenz aus der ersten Hälfte des Gesprächs fand ich auch einen ganz spannenden Austausch über die verschiedenen Kapitalanlagen. Es macht schon Sinn, dort den Fokus hinzulegen, wo man sich besonders gut auskennt oder sich besonders wohlfühlt mit den Geldanlagen. Das finde ich ja auch immer wichtig, wie du sagst. Nicht jede Assetklasse ist für jeden geeignet oder gleichermaßen oder am gleichen Anteil. Aber trotzdem mal links und rechts gucken und mal schauen, was hat das eigentlich steuerlich auch für Auswirkungen und wie kann ich da eventuell auch profitieren. Da darf man auch bezüglich Kapitalanlagen mal mit dem Steuerberater sprechen. Genau, sehr gut.
Oder mit mehreren.
Oder mit mehreren, genau. Ja, Mensch, es war ein sehr spannender Austausch, liebe Miriam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Mensch, mir auch.
Inspiration. Ja, schön. Dann, glaube ich, wünschen wir allen Zuhörern, Zuschauern, ich sage mal, gutes Investieren.
Oh
und,
ja, gute Rendite.
Und die richtigen SteuerberaterInnen an der Seite, ne?
Sehr gerne.